und herzlich willkommen zu unserem Podcast Let's Talk About. Ich bin Laura und am anderen Ende der Leitung ist Franzi.
Hallo, wir studieren beide Tiermedizin und möchten euch hier verschiedene Fakten, Krankheitsbilder, Studien und allgemeinen Themen aus der Veterinärmedizin näher bringen. Der Podcast erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit und ersetzt in keinem Fall den Gang zum Tierarzt oder zur Tierärztin.
Wir besprechen heute das Blutbild unserer Haussäugetiere und ich muss gestehen, dass ich mich wirklich unglaublich freue, dass wir die Folge jetzt aufnehmen. Franzi und ich haben heute schon darüber gesprochen, dass wir den Podcast unter anderem auch machen, weil wir uns dadurch viel intensiver mit manchen Themen beschäftigen und wir sind ja beide noch am Studieren und obwohl wir im 8. Semester mittlerweile angekommen sind, sollten wir eigentlich schon so ungefähr alles drauf haben. Das ist selbstverständlich nicht der Fall.
Das ist absolut gar nicht der Fall.
Das Studium ist einfach so vielseitig und man hat oft das Gefühl, man beschäftigt sich mit einem Thema und auf der anderen Seite fallen dann ungefähr 5 andere Themen wieder aus dem Kopf. Und durch die Vorbereitung von diesen Folgen und das genaue Erklären und eben, ja, wichtige und interessante Themen, die wir dabei eben dann raussuchen, die werden einem einfach bewusster. Und falls man das dann vergisst, kann man sich so eine Folge dann auch einfach locker nochmal anhören. Und genau deswegen haben wir uns dieses Mal auch für die Hämatologie entschieden, die einfach ein wichtiger Teil der Labordiagnostik ist und unserer Meinung nach in unserem Studium irgendwie ein kleines bisschen zu kurz kommt. Beziehungsweise irgendwie einfach schon vorausgesetzt wird.
Grundsätzlich gehen wir gleich auf die einzelnen Parameter ein, was das ist, nennen euch die korrekten Bezeichnungen für einen Mangel oder einen Überschuss und ob es zum Beispiel rassespezifische Unterschiede gibt und ob Zusammenhänge bestehen und Veränderungen, die vielleicht auch direkt ins Auge springen sollten. Zunächst aber erstmal eine kleine Erinnerung, wo das Blut überhaupt gebildet wird. Also wir sprechen jetzt natürlich von den zellulären Blutbestandteilen. Grob gesagt werden sie größtenteils im Knochenmark gebildet, fetal in der Leber und in der Milz. Und beim Fleischfresser und auch beim Pferd können diese Organe auch reaktiviert werden im Krankheitsfall. Das Stichwort hier ist Speichermilz. Blut besteht aus zellulären Bestandteilen und Plasma. Wir haben da 3 Zellfraktionen. Einmal die Erythrozyten, das sind umgangssprachlich die roten Blutkörperchen. Dann die Leukozyten, das sind die weißen Blutkörperchen. Und Thrombozyten, das sind die Blutplättchen. Was die genau machen, darauf gehen wir gleich noch mehr ein. Wir empfehlen euch an dieser Stelle auch ein Blutbild zur Hand zu nehmen. Wir laden euch auch eins auf Instagram und Facebook hoch. Ja, übrigens, wir haben auch jetzt Facebook. Einfach auf Facebook Let's Talk About suchen und uns ein Like geben. Das Blutbild, was wir hochladen, ist ein altes von Louis. Es ist Lauras Hund.
Ja, wir sprechen jetzt auch am Anfang eigentlich hauptsächlich über die Katze und über den Hund. Die Details beim Pferd haben wir am Ende, also wenn sich da irgendwelche, da gibt es Unterschiede, die haben wir dann am Ende kurz zusammengefasst. Also als ersten Parameter nehmen wir mal die Erythrozyten. Das wird auch oft als RBC, Red Blood Cells abgekürzt. Das sind einfach die roten Blutkörperchen. Und die Aufgabe von diesen roten Blutkörperchen ist eben der Transport von Sauerstoff. Alle Wirbeltiere haben Erythrozyten. Es gibt die Säugetiere, die haben keinen Kern in ihren Erythrozyten. Vögel oder Reptilien beispielsweise haben kernhaltige Erythrozyten. Und ich habe ja schon einen erneuten Fun-Fact angekündigt.
Oh, ich bin gespannt.
Es gibt Krokodileisfische, die haben gar keine Erythrozyten.
What? Ich will gar nicht wissen, woher du den Fun-Fact hast, ey.
Bei denen ist es so, dass der Sauerstoff einfach im Plasma gebunden wird. Das heißt, sie sind nicht auf Erythrozyten angewiesen und die leben irgendwie in super kalten Gebieten und da funktioniert das alles ganz toll, auch ohne Erythrozyten.
Krasser Scheiß.
Dann kommen wir mal zu dem Fachbegriff, wenn die Erythrozyten erhöht sind. Das nennt sich, das gibt jetzt mehrere Begriffe, es wäre ja auch zu schön, wenn es nur einen Begriff gäbe, das ist die Polyglobulie, eine Erythrozytose oder eine Polyzytämie. Wenn die jetzt erniedrigt sind, dann sprechen wir von einer Erythrozytopenie. Es gibt eine physiologische Erhöhung von den Erythrozyten. Das ist beispielsweise bei Louis. Das sieht man auch hier schön auf dem Blutbild, wenn ihr euch das anguckt. Jetzt habe ich den angesprochen, jetzt steht er auf. Ich hoffe, man hört ihn nicht. Genau, die sind physiologisch erhöht. Das gibt es aber auch bei Dackeln. Und jetzt gibt es einen ganz interessanten Faktor. Die Erythrozyten werden ja quasi gebildet unter dem Einfluss von Erythropoietin. Das ist ja quasi ein Wachstumshormon oder ein Wachstumsfaktor, der die Bildung von Erythrozyten anregt. Und der wird angeregt durch eine verminderte Sauerstoffsättigung im Körper. Und deswegen können wir uns dann auch erklären, wenn beispielsweise der Wert von den Erythrozyten physiologisch erhöht ist, wenn wir auf großer Höhe sind. In der großen Höhe haben wir eine geringe Sauerstoffspannung in der Luft, also wir haben einfach wenig Sauerstoff. Und dadurch wird eben vermehrt Erythropoietin gebildet und damit dann mehr Erythrozyten. Das kann aber auch vorkommen, beispielsweise pathologisch, wenn wir eine Herzinsuffizienz haben oder Lungenerkrankungen, wenn dadurch eben zu wenig Sauerstoff zirkulieren kann. Erythropoietin-Sekretion kann auch pathologisch erhöht sein. Kennt man vielleicht Erythropoietin auch mit der Abkürzung EPO? Das ist, glaube ich, vor allem durch den Radsport bekannt geworden, weil das ein Dopingmittel sein kann. Und da habe ich das mal so.
Gut, dass du es ansprichst, lustigerweise. Weil jetzt noch ein kleiner Funfact, jetzt bin ich mit meinen Funfacts dran. Die große Höhe nutzen ja auch tatsächlich Sportler aus, also zum Beispiel auch unsere Fußballnationalmannschaft, dass die Höhentraining machen und in die Berge fahren und sich da höher gelegenes Dorf aussuchen und da ihre Trainings absolvieren, dass sie auf natürliche Weise einfach mehr Erythrozyten haben, mehr Sauerstoff, die dann am Ende mehr Sauerstoff binden können, dass sie eine höhere Leistung erbringen können.
Ja, das ist echt, damit hängt das zusammen. Jetzt wissen wir das auch mal. es gibt natürlich auch die andere Richtung, also dass wir physiologisch erniedrigte Werte haben. Das ist beispielsweise bei Welpen oder in der Trächtigkeit der Fall. Bei Katzen ist es so, dass sie generell kleinere Erythrozyten haben. Die haben auch eine kürzere Überlebensdauer. Und das ist zum Beispiel auch ein Grund, warum bei chronischen Erkrankungen bei Katzen schneller eine Anämie auftritt. Dann gibt es noch quasi den Faktor, wenn wir von Sauerstoff sprechen, der Erythrozyt besteht zu 90% aus Hämoglobin. Und das ist nämlich der nächste Wert, den wir besprechen. Hämoglobin ist der Stoff, der den Sauerstoff bindet. Das ist der rote Blutfarbstoff. Das ist der rote Blutfarbstoff. Und jetzt hier wieder die Windhunde. Die haben natürlicherweise höhere Werte. Und es gibt eine pathologische Veränderung mit dem Hämoglobin. Und zwar eine Hämoglobinämie. Das bedeutet, dass wir ein erhöhtes freies Hämoglobin haben im Blut quasi. Und das tritt auf zum Beispiel bei einer intravasalen Hämolyse.
Der nächste Wert ist der Hämatokrit. Der Hämatokrit wird auch abgekürzt mit HKT oder HCT oder PCV. Der Hämatokrit ist der Anteil zellulärer Bestandteile des Blutes im Verhältnis zur vorhandenen Flüssigkeit, also dem Blutplasma. Er besteht hauptsächlich aus Erythrozyten. Wichtig ist, was man immer im Hinterkopf auch haben sollte, dass er keine Aussage über das Gesamtblutvolumen trifft. Bei einer akuten Blutung nämlich bleibt der Hämatokrit gleich, also der sinkt nicht ab, weil bei einer akuten Blutung beides verloren geht, sowohl Blutbestandteile als auch Flüssigkeit im gleichen Maße. Das zeigt sich dann erst später, dass der Hämatokrit dann absinkt. Wenn Tiere ausgetrocknet sind, also dehydriert, kann der Wert der Erythrozyten normal sein, aber der Hämatokrit erhöht. Das ist die sogenannte Hämokonzentration. Um das zu erklären, erinnern wir uns kurz, also Hämatokrit ist Anteil der Blutbestandteile im Verhältnis zur vorhandenen Flüssigkeit. Wenn nun durch die Dehydratation der Anteil der Flüssigkeit sinkt, ist der Anteil der Blutbestandteile im Verhältnis natürlich höher. Das Ganze nennt man dann Hämokonzentration. Übrigens, Windhunde haben einen physiologisch höheren Hämatokrit. Da Louis auch ein Greyhound, also ein Windhund ist, stellen wir euch das Bild ja auch auf Instagram, das Blutbild, und dann könnt ihr das auch bestimmt sehr gut nachvollziehen. Man kann den Hämatokrit unterschiedlich bestimmen. Zum Beispiel über den Kapillarhämatokrit. Da hat man so ein kleines Röhrchen, wo man mit Hilfe der Kapillarkräfte Blut aufnimmt. Also man nimmt das Röhrchen, setzt das auf so einen Tropfen Blut, das reicht meistens schon, und dann wird das Blut in das Röhrchen hineingesaugt. Dann stellt man das Röhrchen in eine Zentrifuge und dabei entstehen zwei Säulen. Einmal die Erythrozytensäule und die Plasmasäule. Die Plasmasäule kann Hinweise auf andere Erkrankungen oder Veränderungen geben, weil eigentlich sollte die hell und durchsichtig sein. Wenn da Veränderungen auftreten, kann man da eben auf andere Erkrankungen oder Veränderungen schließen. Zum Beispiel haben wir da den Leukozytensaum. Wenn der größer als 1 mm ist, kann man von einer geringgradigen Leukozytose ausgehen. Leukozytose, Leukozyten sind die weißen Blutkörperchen und die Endung -ose sagt, wir haben zu viel von etwas, also zu viele weiße Blutkörperchen. Dann kann die Farbe verändert sein, zum Beispiel eine Rotfärbung, das würde für eine Hämolyse sprechen, oder eine Gelbfärbung für eine Hyperbilirubinämie. Ein weißlicher Fettring oben kann für eine Hyperlipidämie sprechen und man kann die Plasmasäule zur Bestimmung des Totalproteins verwenden, mittels eines Refraktometers. Die nächsten Werte sind die Erythrozytenindizes. Hier gibt es drei Werte, die auch miteinander zusammenhängen und verschiedene Werte miteinander verknüpfen, nämlich die Erythrozyten, ihre Größe und das Hämoglobin. Diese Werte sind für uns vor allem wichtig, wenn wir bei einer Anämie, also einer Blutarmut, wissen wollen, ob es sich um eine regenerative oder eine aregenerative Anämie handelt. Und da ist besonders ein Wert von Bedeutung und das ist der MCV. Der MCV ist das mittlere Erythrozytenvolumen. Es sagt uns also, wie groß die Erythrozyten im Durchschnitt sind. Warum ist es wichtig? Physiologisch ist es so, dass junge Erythrozyten größer sind als alte Eris. Wenn wir nun bei einer Anämie herausfinden wollen, ob sie regenerativ oder aregenerativ ist, müssen wir wissen, ob Erythrozyten nachgebildet und ins Blut abgegeben werden. Also ob junge Erythrozyten im Blut vorhanden sind. Wenn wir das nun auf den MCV-Wert beziehen, also das mittlere Erythrozytenvolumen, möchten wir natürlich einen hohen Wert, weil uns das sagt, dass viele große Erythrozyten im Blut sind, also viele junge Eris. Daher ist für eine Regeneration ein hoher MCV-Wert wünschenswert. Dann gibt es noch zwei weitere Werte, MCH und MCHC. MCH ist der mittlere Hämoglobingehalt eines Einzelerythrozyten. Dieser Wert setzt Hämoglobin pro Erythrozytenzahl ins Verhältnis. Dann haben wir noch den MCHC. Das ist die mittlere Hämoglobinkonzentration der Erythrozyten. Und der setzt Hämoglobin pro Hämatokrit ins Verhältnis. Bei MCH und MCHC ist es so, wenn diese Werte erhöht sind, dann sind es meist Artefakte, Messfehler oder es deutet auf eine Hämolyse hin, die entweder in vivo oder in vitro stattgefunden hat. Was für uns wichtiger ist, ist, wenn die Werte erniedrigt sind. Dann schauen wir uns das Ganze auch gleichzeitig mit dem MCV-Wert an, also mit der Größe der Erythrozyten. Aber was steht dahinter? Junge Erythrozyten sind, wie gesagt, relativ groß und hypochrom. Hypochrom bedeutet von geringer Farbintensität. Also sie haben noch einen niedrigeren Hämoglobingehalt, also weniger Farbstoff. Wir haben hier also physiologisch ein niedriges MCHC und MCH, dafür aber einen hohen MCV-Wert. Das heißt, wir schauen uns die Werte im Verhältnis zueinander an. Ein niedriges MCHC und MCH mit einem hohen MCV spricht, wie gerade eben erklärt, für eine Regeneration, also junge Erythrozyten. Wenn alle drei Werte niedrig sind, kann das zum Beispiel für einen Eisenmangel oder eine Störung in der Eisenverwertung sprechen. Wie man sieht, ist für uns vor allem der MCV-Wert von Bedeutung, wie der sich verändert, also wie groß sind die Erythrozyten, weil wir über diesen Wert auf die Retikulozyten, also auf die jüngeren Erythrozyten, schließen können.
Genau, gute Überleitung. Dann erzähle ich euch auch gleich was zu den Retikulozyten. Und zwar sind das eben einfach junge, unreife Erythrozyten mit Resten vom endoplasmatischen Retikulum. Und die sind eben, wie Franzi schon gesagt hat, größer als reife Erythrozyten. Und sie sind eben ein Parameter für die Regeneration. Es gibt verschiedene Werte, die für eine Regeneration sprechen. Da ist eben der wichtigste Wert, also die werden aufgeteilt im prozentualen Anteil. Dann gibt es noch irgendeinen anderen Wert. Und das Wichtigste ist aber die absolute Zahl. Und das sind jetzt auch so gut wie die einzigen Zahlen, die wir nennen, aber die sollte man im Hinterkopf behalten. Und zwar beim Hund sind das über 60.000 pro Mikroliter und bei der Katze über 40.000 pro Mikroliter. Und wenn man das sieht, dann kann man davon ausgehen, dass die regenerieren, also dass die quasi genug Retikulozyten haben, um eben weiter Blut ordentlich zu bilden. Ja, diese Regeneration dauert allerdings, bis die auftritt, weil das natürlich eine Weile dauert, bis die sich ausdifferenzieren und so weiter. Und bei Katzen sind das 2 bis 3 Tage, teilweise auch bis zu 7 Tage und beim Hund bis zu, also 4 bis 5 Tage. Bei der Katze ist es so, dass die Retikulozyten länger reifen. Also wir sehen, wenn wir uns einen Blutausstrich beispielsweise angucken, dann unterschiedliche Formen, einmal punktierte und einmal nicht punktierte Retikulozyten. Diejenigen, die nicht punktiert sind, die haben noch so größere Aggregate drin, nennt man auch granuliert. Die sind diejenigen, die noch nicht so weit ausdifferenziert sind und diejenigen werden dann gezählt bei der Katze. Das ist nochmal ein Unterschied. Beim Hund gibt es durch so Milzkontraktionen gibt es auch eine vermehrte Freisetzung von Retikulozyten. Und ja, dann kommen wir auch schon zu den Fachbegriffen. Es gibt, wenn die Retikulozyten erniedrigt sind, dann sprechen wir von einer Retikulozytopenie. Ja, das ist einfach, also da müssen wir an verschiedene Dinge denken. So im Normalfall, in einem normalen Blut, haben wir natürlich keine erhöhten Zahlen von Retikulozyten. Die sollten aber natürlich auch nicht unter eine gewisse Grenze fallen, weil dann haben wir natürlich keine Neubildung von Erythrozyten. Das heißt, so ein gewisser Referenzbereich haben wir immer. Wenn die Retikulozyten erhöht sind, nennt sich das Retikulozytose und das ist ja bei einer Anämie erwünscht. Also eine Anämie, die regeneriert, hat grundsätzlich mal eine bessere Prognose eigentlich. Aber es gibt auch Retikulozytosen ohne Anämie, die sind super selten, aber wenn sie auftreten, sind die immer pathologisch und sind auch häufig zurückzuführen auf sehr schwerwiegende Erkrankungen. Dann kommen wir mal zu den Thrombozyten. Hier sind, das wird auch abgekürzt mit PLT, Platelets, also auch wieder aus dem Englischen. Das sind die Blutplättchen und die sind ein wichtiger Part bei der Blutstillung. Und zwar gehören die zur primären Hämostase. Hämostase ist die Blutstillung. Das heißt, wenn der Körper irgendwo eine Wunde hat, die muss verschlossen werden. Dafür brauchen wir die Thrombozyten, die sich dort anheften, die dann aggregieren, also sozusagen verklumpen. Und die geben dann auch gerinnungsfördernde Stoffe ins Blut ab, damit die eigentliche Blutgerinnung stattfinden kann. So eine Überlebenszeit von Thrombozyten sind ungefähr 5 bis 10 Tage und 30 bis 40% von den verfügbaren Thrombozyten werden auch in der Milz gespeichert. Also wir sehen, die Milz ist ein relativ wichtiges Organ eigentlich. Katzenthrombozyten sind fast genauso groß wie Erythrozyten. Und zusätzlich sind die auch noch sehr aggregationsfreudig, also die legen sich gerne zusammen. Und deswegen ist gerade bei Katzen super wichtig, dass man Befunde, die man jetzt von einem Laborgerät beispielsweise bekommt, nochmal im Blutausstrich überprüft. Es ist nämlich so, dass, jetzt kommen wir wieder zu den Fachbegriffen, bei einer Thrombozytopenie, also wenn die Thrombozyten erniedrigt sind, tatsächlich das die häufigste Fehlmessung bei Hämatologiegeräten ist. Wenn Thrombozyten erhöht sind, sprechen wir von einer Thrombozytose. Das kann natürlich verschiedene Ursachen haben. Was ich noch als sehr interessanten Fakt sagen wollte, ist, dass beispielsweise Tiere, die die Milz rausbekommen, also splenektomierte Tiere, können eben auch Thrombozytosen zeigen, dadurch, dass ja dort eben so viel prozentual gespeichert werden, 30-40%, was ich hier gerade schon gesagt habe. Dann gibt es noch eine Thrombozytopathie. Das bedeutet, dass wir einfach nicht funktionsfähige Thrombozyten haben. Also beispielsweise, wenn wir auch Antikoagulantien gegeben haben, also das ist ja schön, wenn man dann Fachidiot ist, dann fallen einem manchmal die simpelsten Wörter nicht mehr auf Deutsch ein. Stoffe gegen die Blutgerinnung.
Blutgerinnungshemmer.
Blutgerinnungshemmer, danke Franzi.
Bitte gerne.
Ja, oder eben auch durch diverse Erkrankungen kann das natürlich auch ausgelöst werden. Es gibt noch einen Wert, der über das Volumen aussagt von den Thrombozyten. Das ist das mittlere Thrombozytenvolumen, MPV. Es gibt nämlich Mikrothrombozyten und die treten im Zusammenhang häufiger mal mit Eisenmangelanämien auf. Und es ist jetzt so wie wir das bei den Retikulozyten und den Erythrozyten schon gesehen haben, dass juvenile Thrombozyten ein größeres Volumen haben. Das heißt, quasi wenn die auch wieder regenerieren, dann treten auch vermehrt größere Thrombozyten auf. Also wenn die jetzt Thrombozytopenien hatten beispielsweise. Dann gibt es aber noch Hunde mit hereditären Riesenthrombozyten. Das sind eben einfach, ja, wie der Name schon sagt, Riesenthrombozyten. Die sind wirklich sehr, sehr groß, auch im Vergleich zu den Erythrozyten. Und dafür haben diese Tiere aber oft weniger von diesen Thrombozyten. Das sind beispielsweise Cavalier King Charles Spaniel oder Akita Inu, Carn Terrier. Und das Besondere ist, dass die keine Blutungsneigung haben. Also obwohl die eben weniger Thrombozyten haben, reicht es wohl aus, dass die Thrombozyten einfach größer sind, damit die nicht einfach losbluten. Eine spontane Blutungsneigung haben wir, wenn wir quasi unter dem Referenzbereich sind, erstmal nicht. Das tritt erst ab einem Wert von 30.000 Thrombozyten pro Mikroliter auf. Das ist noch ein ganz schönes Stückchen unter dem normalen Referenzbereich. Allerdings haben die Tiere natürlich schon eine Blutungsneigung. Da geht es jetzt hauptsächlich um die spontane Blutung, die halt einfach so auftritt, ohne dass die sich jetzt großartig irgendwie verletzen müssen.
Wie wir zu Beginn gesagt haben, haben wir drei große Zellgruppen, einmal die Erythrozyten und die Thrombozyten. Die haben wir jetzt ja abgehakt und jetzt fehlen noch die Leukozyten. Das sind die weißen Blutzellen. Die sind ein Teil des Immunsystems und im Allgemeinen kann man sagen, dass die zum Beispiel erhöht sind bei Fieber, Mattigkeit oder Entzündungszeichen. Und die Leukozyten ist jetzt nicht eine Zellart, sage ich mal, sondern das sind mehrere Untergruppen nochmal aufgeteilt und das Ganze aufzudröseln, das ist die ganze Aufdröselung der Leukozyten, das kann man im Differentialblutbild erkennen. Und das sollte man auch noch im Blutausstrich auf jeden Fall verifizieren, aber weil das ein größeres Thema ist und auch ein sehr wichtiges Thema und wir denken, dass wenn wir das jetzt noch in die Folge packen würden, dass es einfach den zeitlichen Rahmen sprengen würde, dass wir das hier splitten und dann einfach in der nächsten Folge ausführlich uns mit den Leukozyten beschäftigen, was das ist, was sie machen, was man im Differentialblutbild sieht und wie man es interpretiert. Noch einmal kurz zusammengefasst. Wofür waren diese Werte jetzt überhaupt wichtig, die wir euch gerade vorgestellt haben? Wir haben uns über die Erythrozyten unterhalten. Das sind die roten Blutkörperchen, die transportieren Sauerstoff mittels Hämoglobin durch den ganzen Körper und versorgen somit jede Zelle. Dann haben wir Hämoglobin. Hämoglobin ist der rote Blutfarbstoff, der Sauerstoff binden kann. Ohne ihn wären die Erythrozyten und auch die Zellen alle ziemlich aufgeschmissen, weil sie würden nicht mit Sauerstoff versorgt werden. Dann haben wir noch den Hämatokrit. Der Hämatokrit gibt uns Aufschluss über den Anteil der Zellen im Blut im Verhältnis zur Flüssigkeit im Blut, also dem Plasma. Und der besteht hauptsächlich aus Erythrozyten. Dann haben wir die verschiedenen Erythrozytenindizes. Auch wenn die vielleicht etwas kompliziert klingen, sie stellen Zusammenhänge zwischen den Erythrozyten, ihrer Größe und dem Hämoglobin her. Man kann sie zum Beispiel bei einer Anämie hinzuziehen. Dann hatten wir so einen super Übergang zu den Retikulozyten. Das sind die jungen Erythrozyten und die haben diagnostische Relevanz bei unterschiedlichen Krankheitsbildern, die zum Beispiel die Blutbildung betreffen. Und zu guter Letzt haben wir uns über die Thrombozyten unterhalten. Das sind die Blutplättchen und die spielen eine wichtige Rolle bei der primären Blutgerinnung.
Dann wollten wir euch jetzt ja am Ende noch ein kleines bisschen was über das Pferd erzählen. Und zwar ist es beim Pferd vor allem ganz wichtig, dass Rasse, Alter, Geschlecht und Trainingszustand die Blutparameter teilweise wirklich stark beeinflussen. Das heißt, das muss auch immer noch mit beachtet werden. 50% der gesamten Erythrozytenmasse ist beim Pferd als Reserve in der Milz. Also die haben wirklich eine Speichermilz. Und bei großem Stress, Aufregung und körperlicher Anstrengung beispielsweise gibt es eine adrenalininduzierte Kontraktion von der Milz. Und dadurch können die verschiedenen Werte eben erheblich ansteigen. Es gibt häufig eine Geldrollenbildung beim gesunden Pferd. Das heißt, im Blutausstrich beispielsweise sieht man so zusammengelagerte Erythrozyten. Das ist aber reversibel in der Regel, also wenn das im Blut vorkommt. Also das sind jetzt dann keine Verklumpungen sozusagen. Beim Vollblut und beim Vollblut, also beim englischen Vollblut und beim Vollblut Araber ist grundsätzlich zu beachten, dass das so ein bisschen wie beim Greyhound ist. Der Hämatokrit und das Hämoglobin ist erhöht, genauso wie das Blutvolumen generell höher ist. Und der MCV, also die Erythrozyten selber, sind kleiner. Dann haben wir grundsätzlich beim Pferd eine sehr geringe Anzahl an zirkulierenden Retikulozyten. Das heißt, wenn wir einen Blutausstrich machen, sehen wir eigentlich keine Retikulozyten, nur in großen Ausnahmefällen. Und die werden in Hämatologiegeräten, können schon geringe Anzahl von Retikulozyten gemessen werden. Aber wenn wir jetzt beim Pferd beispielsweise Hinweise auf eine Regeneration haben wollen, dann können wir uns eher mal die Größe der Erythrozyten angucken. Also wir haben eine Anisozytose, also unterschiedlich große Erythrozyten und unterschiedlich angefärbte Erythrozyten. Die Thrombozyten bei Pferden neigen zur Aggregation, also so ähnlich wie bei der Katze vor allem. Deswegen wird häufig beim Pferd ein Zitratblut genommen zur Bestätigung von Thrombozytopenien, um da eben nochmal nachzugucken, ob das Pferd wirklich eine Thrombozytopenie hat.
So, fertig. Ja. Also wir hoffen in erster Linie, dass euch die Folge genauso viel gebracht hat wie uns beim Nachlesen. Es war uns nämlich ein kleines Anliegen, dass wir das Thema mal aufgreifen im Podcast, weil nicht nur wir oder nicht nur bei uns, sondern auch bei unseren Kommilitonen ist es aufgefallen, oder wir haben das mitbekommen bei unseren Kommilitonen, dass Blutbild lesen und Blutbild interpretieren irgendwie vorausgesetzt wird ab Tag 1, wo ich mir manchmal denke, ja, das Physikum, also der bis zum Physikum, also der vorklinische Teil und der klinische Teil, das fühlt sich gelegentlich an wie zwei komplett unterschiedliche Studiengänge. Und ich finde es ein bisschen schwierig und deswegen war uns das schon, also einfach so die Brücke zu schlagen und die ganzen Zusammenhänge zu erkennen auf Anhieb, wenn man nur die Grundlagen gelernt hat, wenn man sich da nicht ein bisschen klinisch mit auseinandergesetzt hat. Deswegen war uns das eigentlich ein relativ großes Anliegen, dass wir uns damit auch nochmal beschäftigen. Und ja.
Ja, man hat ja vor allem, also was ich so interessant fand, ist, also ich habe dann auch mal so überlegt, wo habe ich denn das schon mal gehört? Also vor allem diese Erythrozytenindizes, die sind mir noch in Erinnerung geblieben aus der Physiologie, weil ich das einfach nicht verstanden hatte damals. Und auch generell war das immer so ein, das gibt's, aber ja, weiß ich nicht. Also ich fand einfach in der Vorklinik, also vorm Physikum, da hat man auch so viele andere Dinge im Kopf und manche Dinge sind einfach viel zu kurz gekommen. Also gerade so interessante Dinge wie beispielsweise ein Blutbild zu interpretieren. Und man ist dann nach dem Physikum und alle sagen, ja, das habt ihr ja schon in Physio gemacht, so theoretisch, aber es fehlt einem einfach irgendwie und deswegen, ja, das war einfach der Grund, warum wir gesagt haben, wir machen das jetzt mal oder packen das jetzt mal in eine Folge. Dann kann man sich das auch, wenn man möchte, immer wieder anhören und irgendwann bleibt es hängen.
Genau. Und ihr seid nicht die Einzigen da draußen, die das nicht können. Das finde ich ist auch immer noch so ein Punkt. Man denkt immer, alle anderen können es immer viel besser als man selbst. Aber wenn man sich da mal mit den Leuten unterhält, die können es genauso wenig. Das ist ein bisschen beruhigend.
Definitiv.
Genau.
Ja, gut.
Ja, dann.
Dann war das diese Folge. Und schöner Cliffhanger fürs nächste Mal. Da beschäftigen uns dann eben mit dem Differentialblutbild. Und
schaut auf unserer Instagram-Seite und auf Facebook vorbei. Da posten wir euch noch das Blutbild von Louis, dass ihr parallel euch die Folge anhören und das Blutbild nachvollziehen könnt.
Genau. Dann bis zum nächsten Mal.
Tschüss.